ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen. Auch in dieser Haushaltslage gilt, you'll never walk alone. Das sagt Olaf Scholz gestern im Bundestag und recycelt ein altes Zitat von sich selbst. Ob es reicht, durch diese Krise zu kommen, das kommentiert Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. Heute hier in Wach und wichtig. Und was wir jetzt mit der Schuldenbremse machen. Lassen, reformieren, abschaffen, das sagt uns die Wirtschaftsweise, Veronika Grimm. Außerdem machen wir uns auf den Weg in die eiskalte Ukraine. Da startet die Tage eine große Hilfslieferung von Berlin aus. Und wir gucken zum Start auf alles, was dieser Tag uns so zu bieten hat.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Mittwoch, der 29. November 2023. Ihren 40. Geburtstag feiert heute Eileen Tetzel. Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin und Regisseurin kennen Sie zum Beispiel aus dem Dortmunder Tatort. Und einen 55. Geburtstag teilen sich heute die Journalistin und Moderatorin der ZDF-Heute-Sendung, Barbara Halwig und Jonathan Knight, das älteste Mitglied der New Kids on the Block. Und dazu tanzt heute vielleicht auch Jörg von Thorra, denn auch der hat Geburtstag, Sportjournalist, Moderator und Vater von Laura von Thorra natürlich, wird heute 75.
Im Namen des Volkes.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet am Vormittag sein Urteil zur Reform des Bundestagswahlrechts von 2020. Es geht um die Vorschriften zur Sitzverteilung, nach denen vor 2 Jahren der aktuelle Bundestag zustande gekommen ist. Knapp ein Jahr davor hatte die damalige schwarz-rote Koalition das Verfahren neu geregelt. Die damalige Opposition aus FDP, Grünen und Linken hatte gemeinsam geklagt. Mittlerweile wurde das Wahlrecht von der Ampel nochmal reformiert. Mit dem aktuellen Urteil könnte es Hinweise geben, ob die Richter auch am aktuellen Gesetz Probleme sehen oder eben nicht.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Heute startet die Berliner Sicherheitskonferenz, kurz BSC. Zum 22. Mal soll es um europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen mit Bundeskanzler Scholz, Verteidigungsminister Pistorius, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und EU-Ratspräsidentin von der Leyen. Weil auch große Rüstungsunternehmen dabei sind, ist für heute Abend eine Demo dagegen am Frankfurter Tor angekündigt, unter dem Motto: Keine Kriegskonferenz in unserer Stadt.
Ausgezeichnet.
In der schwedischen Hauptstadt Stockholm werden am Abend die sogenannten alternativen Nobelpreise verliehen. Mit den Right Livelihood Awards werden seit 43 Jahren besondere Verdienste für Menschenrechte, Umwelt und Frieden gewürdigt. Die diesjährigen Preisträger sind schon seit einem Monat bekannt. Ausgezeichnet werden unter anderem die europäische Hilfsorganisation SOS Mediterranee und die kambodschanische Umweltaktivistengruppe Mother Nature Cambodia.
Hoch die Tassen.
In Cottbus eröffnet heute der Weihnachtsmarkt der 1000 Sterne in der Innenstadt. Geschmückt wird er traditionell von vielen Herrnhuter Sternen in den Cottbusfarben Rot-Weiß, vom Spremberger Turm bis zum Altmarkt und dem Platz am Stadtbrunnen. Und auch in Berlin wird es heute noch weihnachtlicher. Am Abend schaltet der regierende Bürgermeister Wegner die Weihnachtsbeleuchtung am Kudamm an und Bundeskanzler Scholz bekommt schon am Nachmittag seinen Weihnachtsbaum ans Bundeskanzleramt geliefert.
Im weiten Rund.
Am 5. Spieltag der Fußball-Champions League spielt Union Berlin heute in Portugal gegen Sporting Braga. Wenn Union im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica noch Gruppendritter wird, bleibt die Chance auf die Europa League. Anstoß ist 21 Uhr. Genau wie in der Partie Bayern München gegen den FC Kopenhagen in Gruppe A. Bayern ist schon fürs Achtelfinale qualifiziert.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Deutschland streitet übers Geld. Besonders der Bundestag gestern bei der Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zum Haushaltsdesaster. Er hat sich gerechtfertigt, aber keine konkreten Lösungen für den Haushalt 2024 präsentiert, außer Schwerpunkte setzen und Ausgaben beschränken. Vom Oppositionsführer, CDU-Chef Merz, gab es heftige Kritik.
Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Einfluss gerichtet. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt.
Merz jedenfalls weiß ganz genau, dass sich das Land mit der Schuldenbremse entwickeln soll. Die ist nämlich der nächste große Streitpunkt. Und selbst konservative Wirtschaftsexpertinnen und Experten stellen sie in ihrer jetzigen Form so langsam in Frage.
Wie sieht das eigentlich Veronika Grimm? Die leitet den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg und berät als eine der Wirtschaftsweisen die Bundesregierung. Guten Morgen, Frau Grimm.
Guten Morgen.
Haben Sie gerade eine Beratungsstandleitung zu Olaf Scholz und seinen Wirtschafts- und Finanzministern?
Nein. Ich glaube, es ist so, dass jetzt natürlich die Bundesregierung sich damit befassen muss, wie sie dieses Problem löst. Sie werden sehr intensiv daran arbeiten, aber es ist auch nicht ganz einfach, weil man muss natürlich zwei Haushalte für 2023 und 2024 neu konzipieren, neu aufstellen. Und das ist viel Detailarbeit, weil ja nicht nur der Klima- und Transformationsfonds betroffen ist von dem Urteil, sondern auch viele andere Nebenhaushalte. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also zwei große Sondervermögen der Bundesregierung. Und man hat ja in der Vergangenheit diese Gestaltungsmöglichkeiten auch schon häufiger genutzt, eben in viel geringerem Umfang. Aber es gibt schon viele Dinge, die man nochmal nachberechnen muss.
Ja, der Haushalt 23 wurde vom Kabinett jetzt zumindest mal verabschiedet oder sich darauf geeinigt, dass da nochmal eine Notlage ausgerufen werden soll, um die Schuldenbremse auszusetzen. Wie würden Sie den Haushalt für 2024 jetzt angehen? Da auch nochmal die Schuldenbremse aussetzen oder besser sparen? Was raten Sie und warum?
Also für 2023 ist das die richtige Entscheidung, weil ja tatsächlich zu Beginn des Jahres noch eine Notlage bestanden hat. Man hat eben nicht verstanden oder nicht realisiert, dass man das über die Erklärung der Notlage machen muss, organisieren muss, weil man dachte eben, diese Buchungsverfahren würden verfassungsgemäß sein. So, da kann man sagen, die Bundesregierung war gutgläubig und dachte, es wäre so lösbar. Für 2024 ist eine Notlage im Sinne des Grundgesetzes eigentlich nicht gegeben. Insofern kann man da keine Notlage erklären. Ich glaube, man muss jetzt konsolidieren, man muss umdenken. Und ich würde drei Schritte sehen. Zum einen sollte man in der Klimapolitik einen neuen Kurs einschlagen, der weniger förderintensiv ist, also mehr über CO2-Bepreisung. Das generiert ja auch Einnahmen steuert die Wirtschaft und die Verbraucher in die richtige Richtung. Dann muss man priorisieren, muss Ausgaben kürzen. Da gibt es aber vielfältige Möglichkeiten im Haushalt. Man hat noch einen Puffer im Klima- und Transformationsfonds. Es sind ja nicht nur die 60 Milliarden, die da drin waren, sondern da liegen auch noch andere Gelder, Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die man verwenden kann. Und dann muss man unter Umständen nochmal nachdenken, ob man zusammen mit der Opposition Mittel generiert. Aber ich glaube, das ist mit einer Zweidrittelmehrheit nur dann möglich, wenn man tatsächlich jetzt erstmal umdenkt und Ausgaben einspart. Das eigentliche Problem wird aber 2025 auftreten, weil dann ist dieser Puffer im KTF, also im Klima- und Transformationsfonds, nicht mehr in dem Umfang gegeben. Also ich glaube, für 2024 wird die Bundesregierung sich noch durcharbeiten können. Für 2025 wird es schwieriger werden.
Aber Sie sagen auf jeden Fall, Notlage erklären wird schwierig. Also dementsprechend muss die Schuldenbremse auch bleiben. Viele Ökonomen sagen, dass es aber völlig okay wäre, für Investitionen in die Zukunft Schulden zu machen. Der dänische Wirtschaftsexperte Jakob Funk-Kierkegaard spricht im Spiegel beispielsweise von einer Verrücktheit. Wenn man die Schuldenbremse nicht lockere oder einen weiteren Notstand erklärt, sagt Kierkegaard, würde Deutschland schon bald in eine tiefe Rezession schlittern und die gesamte EU als Geisel nehmen. Und andere Länder, wissen wir auch, die sind viel, viel höher verschuldet als Deutschland. Warum ist die Schuldenbremse aus Ihrer Sicht so wichtig?
Ja, also diese Ankündigungen finde ich ehrlich gesagt völlig übertrieben. Ganz so ist es nicht. Wir schlittern nicht in eine Rezession und es kommt sehr darauf an, wie wir jetzt mit dieser Haushaltslage umgehen, ob wir in eine Rezession überhaupt oder ob das überhaupt sich stark auf die Konjunktur auswirkt oder nicht. Man muss auch sehen, dass in Deutschland der Schuldenstand niedrig geblieben ist, während in anderen europäischen Ländern die Schuldenstände nach der Finanzkrise sehr stark angestiegen sind, in Italien, in Frankreich, in Spanien. Und in der Corona-Krise konnten schon einige große europäische Volkswirtschaften ohne Hilfe der EU die Krise nicht angemessen meistern. Das bedeutet doch, dass wir für Wirtschaftskrisen einen Puffer vorhalten müssen, um die demokratische Selbstgestaltungsmöglichkeit zu erhalten. Und genau das macht die Schuldenbremse. Sie macht es vielleicht etwas zu restriktiv. Und man muss auch sagen, man hat sich jetzt auch selber in diese Lage gebracht. Man hat eben gepokert, dass man die Schuldenbremse sehr gefällig auslegen kann. Und das ist jetzt gescheitert. Das heißt, man hat sich ja zum Teil in diese Situation gebracht. Man hätte ja nicht so planen müssen, dass man in dem Umfang Verschuldung in die Folgejahre mitnehmen möchte. Also insofern würde ich jetzt nicht so dramatisch da reagieren. Man kann sicherlich die Schuldenbremse versuchen anzupassen, aber aktuell, in der aktuellen Haushaltsnotlage, werden sich dafür keine demokratischen Mehrheiten finden. Das sehe ich nicht.
Über die Schuldenbremse und die Alternativen für einen verfassungsgemäßen Haushalt 2024 haben wir mit einer der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung gesprochen, mit Veronika Grimm. Sie leitet den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Uni in Nürnberg. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Deutschland steckt in einer schweren Haushaltskrise und braucht Orientierung. Die hatten sich viele von Bundeskanzler Olaf Scholz durch seine Regierungserklärung erhofft gestern. Er hat von Herausforderungen gesprochen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und Härte wohl noch nicht erlebt hat. Und?
Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone.
Ja, Einschnitte hat Scholz trotzdem angekündigt, ohne Details zu nennen. Und CDU-Chef Friedrich Merz war das insgesamt zu wenig.
Dazu hätten wir erwartet, dass es wenigstens mal ein Wort des Bedauerns von ihm gegeben hätte, wenn nicht auch ein Wort der Entschuldigung hier angebracht gewesen wäre. Herr Bundeskanzler, Sie wissen doch sonst immer alles. Vor allem wissen Sie immer alles besser als alle anderen.
Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Moritz Eichhorn.
Stellvertretender Chefredakteur der Berliner Zeitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hat Scholz die großen Erwartungen an seine Regierungserklärung eingelöst?
Ja, was hat Scholz denn genau gesagt? 2 Wochen hat der Kanzler sich seit dem Urteil von Karlsruhe genommen, um eine Position zu formulieren, mal abgesehen von diesem Alles wird gut Video auf Instagram. Und was kommt nach 14 Tagen Grübeln und Beraten raus? Ellenlange Rechtfertigung, ein Aufzählen und Beschwören der Dramatik der vielen Krisen, die über Deutschland und die Welt hereingebrochen sind. Davon einige übrigens hausgemacht, wie die Energiepolitik. Zu künftigen Einsparungen sagte er nichts Konkretes. Und das, worauf alle gewartet haben, ein Eingeständnis, ja eine Entschuldigung, das kam ihm nicht über die Lippen. Da spricht Merz. Es ist eben so den meisten Menschen aus der Seele. Scholz operiert nach dem Muster, wenn ich nichts sage, kann ich auch nichts Falsches sagen. Nein, das war der Dimension des Urteils unangemessen. Wenigstens die Redner seiner Koalitionspartner, Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge und ihr Amtskollege Christian Dürr von der FDP, hatten die Größe, Fehler einzugestehen. Die Koalition habe die Umbuchung von Corona-Hilfen, Zitat, falsch eingeschätzt. Das bedauern wir, das räumen wir jetzt auf, sagte Dröge. Doch Olaf Scholz erkennt keinen Irrtum. Mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätten wir im Winter 2021 andere Wege beschritten, sagt er. Klar, wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich später vor die Wand fahre, wäre ich anders abgebogen. Obwohl, eigentlich sagt Scholz, dass der Unfall unvermeidlich war, denn die Wand war ja damals gar nicht da. Das Verfassungsgericht habe sie erst im Nachhinein eingezogen. Viele Kritiker hatten die Wand sehr wohl gesehen. Das Urteil schaffe eine neue Realität, erklärt der Kanzler und fügt fast vorwurfsvoll hinzu, eine Realität, die es schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Nach dieser Interpretation nimmt das Gericht der Ampel die Mittel, ihre heiligen Zwecke zu erfüllen. Das ist genau das gleiche Erklärungsmuster, das auch schon bei den Fehlern der Russlandpolitik, der Energiepolitik oder manchen Corona-Maßnahmen vorgetragen wurde. Der Kern ist immer gleich. Politische Entscheidungen, die sich später als grobe Fehler herausstellen, werden gerechtfertigt, indem man sie als bisherigen breiten gesellschaftlichen Konsens bezeichnet. Und deswegen können diejenigen, die die Entscheidung gefällt haben, jetzt nicht verantwortlich gemacht werden. Gas aus Russland wollten doch alle. Atomkraft abschaffen wollten doch alle. Maskenpflicht wollten alle. Wollten alle, also ist hinterher keiner schuld. Nein, wer die Entscheidung fällt, trägt die Verantwortung. Davon abgesehen, dass all diese Maßnahmen nie wirklich von allen gewollt wurden, sind auch jene breiten Mehrheiten häufig eher fabriziert. Sie fußen auf unehrlichen Debatten. Bestes Beispiel ist der Atomausstieg. Solange der nichts kosten sollte, wollten ihn 70% der Bürger. Als sich herausstellte, dass die Energiesicherheit bedroht ist und die Stromkosten steigen, waren 70% plötzlich dagegen. Und ähnlich wäre es auch mit den nun gestrichenen Mitteln aus diesem Klima- und Transformationsfonds. Wenn die 60 Milliarden für energetische Gebäudesanierung, Elektromobilität, Wasserstoff etc. nämlich aus dem regulären Bundeshaushalt kommen würden und dafür Mittel bei Rente, Bürgergeld oder Gesundheitsversorgung gestrichen werden müssten, die Ziele würden plötzlich nicht mehr so breit geteilt. Nur weil die Maßnahmen die Bürger nicht zu kosten scheinen, sind sie so beliebt. In Richtung der Bürger beruhigte Scholz. In ihrem Alltag verändert das Urteil vom Verfassungsgericht nichts. Wer kann das glauben? Um uns herum verändert sich alles. Pandemie, Ukraine-Krieg, Migration, Klimawandel, Antisemitismus. Es wäre richtig, den Bürgern diese unangenehmen Wahrheiten zuzumuten und ihnen die damit verbundenen Kosten zu nennen. Dann würden sie aber wohl auch verlangen, dass diejenigen, die die Entscheidung treffen, für deren Konsequenzen gerade stehen.
Der Mittwochskommentar von Moritz Eichhorn von der Berliner Zeitung. Dankeschön.
Danke.
Der große russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert jetzt schon 21 Monate. Die Außenminister der NATO-Staaten beraten seit gestern in Brüssel über die militärische Lage an der Front und die Unterstützung für die Ukraine. Gerade ist auch noch ein Schneesturm vor allem über den Süden gezogen und hat bisher 10 Tote gefordert. Hunderte Ortschaften sind ohne Strom. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky warnt:
Ich bitte alle ukrainischen Bürger in den von den Unwettern betroffenen Gebieten, so vorsichtig wie möglich zu sein.
Da klingt es fast wie ein Weihnachtsmärchen, das sich ausgerechnet jetzt wieder der Berlin-Odessa-Express auf den Weg macht. Ein Hilfstransport in die betroffene Region. Die nächste Fahrt soll ein Weihnachtstransport werden, mit Medizin und Weihnachtsgeschenken.
Darüber sprechen wir mit einem der Initiatoren, Sebastian Gaste. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Morgen. Sie haben ja viele Kontakte nach Odessa. Wie ist jetzt dort die Lage in der Region nach diesem Schneesturm?
Na, es ist sehr kalt. Der Strom ist ausgefallen. Der öffentliche Nahverkehr funktioniert nicht mehr. Es ist also eine insgesamt sehr schwierige Lage, zumal auch die russische Armee wieder ihre Angriffe auf die Energieinfrastruktur intensiviert hat.
Sie bereiten in Berlin gerade mit Ihrem Team den Weihnachtstransport vor. Gemeinsam mit Schulen, Kitas und Unternehmen aus Berlin sammeln Sie Weihnachtspäckchen für Kinder und für ältere Menschen, vor allem in den Kriegsgebieten in der Ukraine. Was bringen Sie genau dorthin? Also was wird da auch bei Ihnen abgegeben?
In den Päckchen selbst, da haben wir vorher kleine Listen verschickt an die Interessenten, sind natürlich Süßigkeiten drin, dann für die Kinder Spielzeug, Schulsachen, für die älteren Menschen Hygieneprodukte. Und kleinere Kleidungsstücke, also zum Beispiel Schals und Handschuhe, Mützen, solche Sachen. Es geht also vor allem um Kleinigkeiten, die wir darüber bringen.
Und wie laufen diese Transporte ab? Wir haben gerade eben gehört, Berlin-Odessa-Express klingt ein bisschen nach Zug, aber Sie fahren schon mit LKW.
Wir fahren mit Kleintransportern, also es ist ganz unterschiedlich. Am Anfang sind wir mit Kleintransportern an die rumänische Grenze, an die rumänisch-ukrainische Grenze gefahren. Zwischendurch im letzten Jahr hat uns die Ukraine-Hilfe Lobetal mit einem LKW unterstützt. Und jetzt im Sommer sind wir erstmals auch alleine gefahren, um dort unsere Kontakte oder unsere Partner kennenzulernen und werden auch in diesem Dezember voraussichtlich rund um den 17. Dezember mit einem Transporter dort runterfahren
in die Ukraine. Mit welchen Herausforderungen rechnen Sie da auf der Strecke?
Na, die erste Herausforderung wird an der Grenze sein, an der polnisch-ukrainischen Grenze. Das war jetzt im Sommer auf unserer Reise auch schon so, dass wir dort an einem Grenzübergang abgewiesen wurden. Und am nächsten hat es dann sehr lange gedauert, überhaupt die Grenze zu passieren. Das ist also sehr aufwendig. Diese ganzen Hilfsgüter, zum Beispiel Medikamente und Ähnliches, die in der Regel einen sehr hohen Wert haben, über die Grenze zu bekommen. Und die Zollbestimmungen wurden jetzt nochmal verschärft. Und außerdem streiken oder blockieren polnische Lkw-Fahrer die Grenze aktuell, weil ja relativ viel Getreide aus der Ukraine über Polen nach Europa exportiert wird und dann dadurch die Preise dort gefallen sind. Und aus diesem Grund haben sich dort Lkw-Fahrer und Bauern zusammengeschlossen und blockieren die Grenze. Wir rechnen also damit, dass wir dort viel Zeit brauchen werden.
Sie haben gerade schon diese Sommerreise angesprochen und konnten sich da ein Bild auch von der Situation vor Ort machen. Sie waren da auch mit dabei. Können Sie uns kurz einen Eindruck schildern, den Sie da gewonnen haben?
Na, es war für mich zumindest oder für alle, die wir dort waren, das erste Mal in unserem Leben, dass wir direkt mit einem Krieg konfrontiert waren. Also wir kannten Krieg im Prinzip nur aus dem Fernsehen oder aus den Medien. Und das haben wir nun das erste Mal sozusagen persönlich erleben können, was das bedeutet für jedes einzelne Leben in der Ukraine, das im Prinzip auf links gedreht wurde. Also alle Menschen, die dort jetzt noch leben, haben im Prinzip alles verloren und mussten sich neu sortieren. Das heißt, es war eine sehr bewegende Reise, die eben mit viel Freude verbunden war, weil wir die Menschen kennengelernt haben, über die wir dort unsere Hilfsgüter verteilt haben, die uns natürlich entsprechend dankbar war, aber es war auch mit viel Trauer, auch Wut und Ärger verbunden, weil wir natürlich die Zerstörung gesehen haben dort in der Südukraine.
Alle, die jetzt das Gefühl haben, sie wollen auch was tun, weil sie das ja auch sehen seit Monaten, dieses Leiden in der Ukraine. Sie brauchen Spenden, richtig? Also was kann man wie spenden bei Ihnen noch?
Also wir brauchen idealerweise Geldspenden an den Berlin-Odessa-Express. Man findet uns im Internet und die Spenden selbst, das läuft dann über eine Organisation namens WeAid, die sozusagen wie so ein Dachverband für uns agieren oder so ein Dachverein und uns helfen, unsere ganzen Spenden rechtssicher abzuwickeln. Und damit kaufen wir dann unter anderem Medikamente, die wir in die Ukraine bringen würden. Wir werden auch dabei unterstützt von Apotheker ohne Grenzen. Das ist ein großer gemeinnütziger Verein, der weltweit Medikamente in Krisenregionen liefert. Und entsprechend helfen uns am meisten Geldspenden aktuell, denn die Spendenbereitschaft hat insgesamt nachgelassen, der Krieg aber leider nicht.
Sebastian Gaste und sein Team bringen jetzt im Dezember Weihnachtspäckchen und Medikamente in den Süden der Ukraine. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Euch auch vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Alice Walker, Schriftstellerin. Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine.
Ende der Denkpause.
Na, da denken wir wirklich mal drüber nach. Bis morgen.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.